Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wir starten auch gleich mit einem Beitrag der Kollegen von Jena TV. Im Herzen Jenas öffnet künftig eine neue Parage ihr Rolltor für Straßensozialarbeit und weitere Projekte. Und Sie haben richtig gehört, denn Parage ist ein Wortspiel aus Paradies und Garage. Die Streetworker Jena Stadt Mitte West erhalten inmitten der beliebten Jenaer Grünfläche einen neuen Lagerraum für ihre Angebote.
Die Straßensozialarbeiter von Trudel 11, zuständig für den Bereich Jena Zentrum und West, feierten am Freitag den Umzug ihrer Lagerräume. Im denkmalgeschützten Paradies ist das sowohl für die Behörden als auch für die Streetworker eine Win-Win-Situation, da die Container neben der Universale-Schule weichen können und gleichzeitig mehr Fläche für die Jugendsozialangebote zur Verfügung steht.
Also ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist halt die Einzelfallhilfe. Das heißt, wir lernen Leute kennen, im besten Fall auf der Straße, durch die aufsuchende Arbeit, indem wir rumlaufen, indem wir Beziehungsarbeit leisten, auch durch regelmäßige Angebote wie unser Schach hier an der Kegelbahn oder unsere Safer-Use-Angebote für Drogen in unserem Büro. Und dann öffnen sich die Leute. Und dann gehen wir mit denen in die Einzelfallarbeit, bringen die im besten Fall halt auch in andere Hilfesysteme und begleiten die Leute auf ihren Weg. So.
Entstanden war die Idee für einen dezidierten Raum für Jugendsozialarbeit im Paradies durch die Zusammenarbeit mit der Initiative Paradies 21, die sich der schwierigen Lage von Jugendlichen während der Pandemiezeit annahm und sich für mehr Angebote einsetzte. Vernetzungsarbeit, aufsuchende Arbeit, Einzelfallhilfe, Begleitung von Jugendpartys. All dies leistet das Team bestehend aus 3 festangestellten Streetworkern und einigen FSJlern, verteilt auf lediglich eine und eine Dreiviertelstelle.
Im Kern Arbeitern, sag ich mal, ist das schon schwer abzudecken. So. Da fehlt es ein bisschen so. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir von 12 bis 27 zuständig sind, vielleicht mal so retrospektiv so ein bisschen überlegt, was können da für Probleme auftauchen, so. Das ist einfach super viel ist. So. Wir haben mit der Ausländerbehörde zu tun, wir haben mit dem Jobcenter zu tun, so alles Mögliche. Ne? Und das braucht viel Kraft und auch eigentlich viel mehr Stellen. Ja.
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist die Situation in Jena jedoch zufriedenstellend. Thiemann ist generell dankbar für die bereitgestellten Mittel und die Zusammenarbeit mit der Stadt. Die Parage soll außerdem von der JG Stadtmitte und weiteren Projekten genutzt werden. Wer Ideen oder Anregungen hat, kann sich bei Streetwork Jena City melden.
Kommen wir nun zu einem Beitrag aus Weimar. Mit der Ausstellung Fotografen individuell präsentiert sich in diesem Jahr der Fotoclub Weimar in den Räumlichkeiten der Volkshochschule. Dr. Hans-Jörg Zöllner fungiert seit vielen Jahren als Vorsitzender des Fotoclubs. Er erzählt auf humorvolle und aufschlussreiche Weise bei einem Rundgang über das Schaffen der Mitglieder und die Anfänge des aus dem Weimarwerk hervorgegangenen Zusammenschlusses.
So, hallo, guten Tag. Wir befinden uns hier am Anfang der Ausstellung des Fotoclub Weimar Fotografen individuell, die wir hier in der Volkshochschule noch bis zum 11. August diesen Jahres zeigen. Ich bin der Vorsitzende des Fotoclub Weimar und wir verstehen uns als Tradition der Fotoclubs von Weimar. Es gab ja 1991 die erste Gründung beim Stadtmuseum hier in Weimar, wo Interessierte an Fotografie gesucht wurden. Diese Interessierten für Fotografie, die sind dann später in den Kulturbund der DDR übergegangen und 1955 wurde im damaligen Mähdrescherwerk ein Fotoclub gegründet, der hieß damals Fotozirkel und da wurde sogar noch ausgeweitet. In den 70er Jahren gab es 2 Fotoclubs, Fotozirkel 1 mit Erich Kunze als Chef und der Heinz Lug hat den 2. Fotoclub geleitet. Das fand dann statt im Kulturhaus mit Michael Niederkirchner, also im Volkshaus. Im Keller, in den Kellerräumen gab es Fotolabor, im Dunkelkammer und Raum, wo man Porträtaufnahmen machen konnte, als ein Studio. Und in dieser Tradition verstehen wir uns. Und nach der Wende sind viele Mitglieder dieser beiden Clubs zusammengekommen zum Fotoclub Weimar. Wir haben 6 Mitglieder zu dem Zeitpunkt gehabt, wo die Ausstellung konzipiert wurde. Und jedes dieser Mitglieder durfte 10 Bilder mit seinen Lieblingsmotiven anfertigen oder seiner Profession. Und wir haben natürlich auch unsere Mitglieder hier einmal bildlich dargestellt. Wir haben das genannt, das Bild 6 Fotografen und ihr Model. Denn auf unseren Bildern hier sind zwar die Bilder der Fotografen zu sehen, aber unsere Fotografen selbst sind da gar nicht zu sehen. Diese Ausstellung erstreckt sich über alle Etagen des Hauses. Hier unten haben wir die erste, im Treppenhaus haben wir einen Teil und in den oberen Etagen sind dann die anderen Teile. Heutzutage gibt es ja wenig Ausstellungen, weil die meisten Bilder auf den Handys oder auf dem Fernseher oder sonst irgendeiner Weise elektronisch angeschaut werden. War auch früher nicht so einfach mit Ausstellungen, denn es gab ja am Anfang nur Schwarz-Weiß-Bilder und die Geräte, mit denen man diese ausvergrößert hat, die waren gar nicht in der Lage, Bilder in dieser Größe 30x45 anzufertigen. Wenn der Film getrocknet war, wurde dann dieses Vergrößerungsgerät eingelegt. Unten befand sich eine sogenannte Kassette, auf der das Fotopapier lag. Und dieses Fotopapier wurde dann belichtet. Dazu gab es eine mechanische Uhr, in der man eine Zeit einstellen konnte und hat dann gehofft, dass diese Zeit exakt war, um das Bild zu erzeugen, was man dann braucht. Das hat man dann genommen, hat es in große Schalen gelegt, da war Entwickler drin, dann kam eine Schale zum Wässern, zum Zwischenwässern und dann kam eine Schale Fixierung. Und während des Entwickelns konnte man sehen, wie das Wort das schon sagt, wie sich das Bild entwickelt hatte. Man musste dann aufpassen, wenn es die richtige Helligkeit hatte, dass man das dann schnell aus dem Bad rausnahm, ehe das dann zu dunkel wurde oder verdorben war. Unsere Bilder hier, die lassen wir von einem Printer von einem Dienstleister anfertigen, weil Farbaufnahmen, das war schon früher ein Problem, gar nicht so einfach sind. Während man bei Schwarz-Weiß ja nur die Helligkeit zu beachten hat, hat man ja bei Farbaufnahmen die drei Grundfarben zu beachten. Und die Filme, die damaligen, die hatten ja keine linearen Kurven in den einzelnen Farbverläufen. Und dieses auszugleichen war doch recht kompliziert. Und deswegen haben sich die wenigsten damit beschäftigt, Farbbilder zu entwickeln. Die Farbe hat eigentlich erst mit den elektronischen Kameras so richtig Einzug gehalten in den Ausstellungen. Alfred Vogel ist eines unserer Mitglieder, der, wie der Name schon sagt, viele Vögel fotografiert. Er hat im vorletzten Wettbewerb der Gesellschaft für Fotografie in Thüringen damit einen ersten Platz belegt. Er ist sehr viel unterwegs. Er hat extra eine Ausrüstung mit langem Objektiv, hat einen Tarnanzug und ein Tarnzelt und legt sich dann stundenlang auf die Lauer, um Bilder zu fotografieren, die uns hier begeistern. Hier in diesem Treppenhaus befinden sich die Bilder von unserem Fotoclub-Mitglied Peter Reich. Peter Reich ist vor allen Dingen bekannt in unserem Club und in der Ausstellung für seine Porträtaufnahmen. Und hier gilt das, was ich vorhin sagte, nur beschränkt. Also heutzutage ist alles bunt und in Farbe. Das ist bei Peter nicht unbedingt. Peter setzt das als gestalterisches Mittel ein, einige Bilder in Schwarz-Weiß anzufertigen. Zum Beispiel hier sein Schornsteinfeger über den Dächern. Also der Peter, der steigt dann auch mit auf Dächer und geht mit in den Keller und hat natürlich auch sein eigenes Fotostudio, in dem er Bilder anfertigt, die er dann bei uns mit ausstellen kann. Der Farbe als gestalterisches Mittel ist eben ganz wichtig. Es gibt Bilder, wo die Beschränkung auf Schwarz-Weiß das Wesentliche viel mehr hervorhebt, als wenn alle Farben, zum Beispiel die roten Dächer, die würden in dem Zusammenhang mit diesem Porträt doch arg stören. Aber es gibt auch Situationen, wo man die Farbe doch dabei behalten sollte. Peter Reich und ich waren im Thüringer Landtag und durften dort Frau Dr. Lieberknecht fotografieren, an verschiedenen Stellen im Haus. Da ist es, glaube ich, durch die Umgebung günstiger gewesen, das in Farbe zu machen. Hinter ihr hing bei dem einen Bild zum Beispiel ihr Porträt, was angefertigt wurde in der Galerie der Landtagspräsidenten. Und dort ist es eigentlich sehr gut mit der Farbe gegangen. So, hier befinden wir uns jetzt in der zweiten Etage. Durchs Treppenhaus mit den Bildern von Peter Reich sind wir hier zu den Bildern von Bettina Burkhardt gekommen, der einzigen Frau in dieser Ausstellung. Und sie beschäftigt sich mit den kleinen Dingen, wenn sie nicht gerade in die Kugel schaut. Diese Kugel ist sozusagen ein Ausnahmebild. Ansonsten beschäftigt sie sich mit Makroaufnahmen. Die kleinen Sachen sind das, was sie besonders begeistert. Sie legt sich dazu auf jede Wiese und vor jedes Tier, was sie irgendwo finden kann. Und natürlich mit ihrer Ausstattung, mit Makroobjektiv an ihrer Kamera, die besten Möglichkeiten, das Entscheidende scharf abzubilden. Hier kommt es ja auf den Schmetterling drauf an, das sehr scharf zu sehen ist. Die Blüten, auf denen er sitzt, die sind gar nicht so sehr wichtig. Hier wird auch ein besonderer Kontrast hergestellt. Man könnte fast das auch als Schwarz-Weiß-Bild machen, aber die Zeichnung des Schmetterlings wird natürlich hier viel besser deutlich und die dunklen Blumen, die stören das Bild, den Bildaufbau und den Blickfang, den das Tier hier darstellt, nicht. Weiter hinten geht das natürlich weiter. Wir haben hier weitere Makroaufnahmen, alles ganz kleine Tiere, die es auch wert sind, beachtet zu werden. Auf der anderen Seite, auf demselben Gang, sind meine Bilder zu finden. Ich habe hier eigentlich, ich bin ein Streetfotograf. Ich fotografiere, was in der Umwelt so ringsherum passiert und was vielleicht nicht jedem gleich auffällt. Das ist hier zum Beispiel in Cornwall, dort wo zwei seltsame Herren, der eine Herr in Damenkleidung und der andere Herr, das scheint in der Unterhose zu sein, sich vor einem Schloss treffen und gemeinsam die Bilder bewundern, die dieser Zeichner dort anfertigt. Oder hier vorne die ewig gestrigen am Maifeiertag 2003, die noch mit Bildern von Erich Honecker und Horst Sindermann posieren am DNT an dem großen bunten Beet. Über die Bettlerin in Brasilien bis hin zum Bakschisch-Empfänger in Aqaba in Jordanien sind ja Bilder von vielen Teilen der Welt zu sehen. Hier sehen wir dann die Emanzipation im Oman, habe ich fotografiert, mehrere Bilder. Die Dame, die Mutter des Hauses, sitzt auf dem Teppich und spielt mit dem Handy. Der Papa hat erstmal mit den Kindern gespielt, dann hat er für sie Essen auf die Teller getan, hat mit ihnen gegessen und jetzt macht er noch die Küche in Ordnung am Fluss. Und damit sieht man, dass auch in anderen Teilen der Welt die Emanzipation doch ganz schön vorangekommen ist. Hier in der dritten Etage sehen wir die Bilder auf der einen Seite von Dr. Manfred Materne und auf der anderen Seite von Christian Zörner. Wir fangen aber mal auf der Seite an. Manfred Materne ist ein passionierter Flieger. Er war Technikvorstand in Bad Berga im Flugplatz, in dem örtlichen Flugplatz und hat dann natürlich mit seinem Flugzeug viele Teile Deutschlands von oben fotografiert. Hier in den Kyffhäuser zum Beispiel, das Kyffhäuser-Denkmal im Herbst, bunte Farben und obendrauf im strahlenden Licht das Denkmal selbst. Oder hier das Rundlingsdorf Tiefengruben. Also vermittelt ja einen ganz anderen Eindruck von oben, als wenn man da durch den Ort durchfährt und sich wundert, das kleine Örtchen, so viele Kurven. Aber es ist halt rund. Man kann da einmal ringsrum fahren, aber man kann natürlich auch von oben drauf schauen und diese ganze Sache im Fliegen betrachten. Der Inselsberg ist ja ein besonders stimmungsvolles Bild. Dort wird der Morgennebel sichtbar, der da über der Gegend liegt. Das ist im Herbst. Und der Turm ist deutlich zu sehen mit seiner markanten Farbgestaltung. Und eines seiner Lieblingsbilder von Manfred, das ist dieses. Er war ja nicht nur Technikvorstand, er war auch Fluglehrer und hat dort mit seiner Flugschülerin einen Flug unternommen und hat dabei fotografiert. Hier befinden wir uns jetzt in dem letzten Teil unserer Ausstellung, die Bilder von Christian Zöllner. Christian ist mein Sohn und er hat hier auch schon seit langem Bilder in unseren Ausstellungen beigesteuert. Wie man den Bildern ansieht, hat er eine ganz besondere Spezialität. Er hat viele Bilder oder in dieser Ausstellung ausschließlich Bilder aus Asien dabei. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass er eine Frau aus Taipei hat, also aus Taiwan. Deswegen gibt es hier eine Reihe von Bildern aus Taiwan, aus Taipei ganz speziell, aber auch aus den umliegenden Ländern, aus Japan oder aus Korea. Hier am Ende des Ganges haben wir noch ein Bild von Christian, eines seiner Lieblingsbilder. Ein Straßenhändler, der hat sein ganzes Geschäft so zusammen bei sich und fährt dort in Seoul, in Südkorea, auf dem Markt, wo er dann seine Waren feilbieten will.
Ja, liebe Zuschauer, und wir machen weiter mit einem Beitrag aus Jena. Schwüle Tage und tropische Nächte sind für alle Menschen belastend. Für Schwangere und Ungeborene kann Hitzestress ernste Folgen haben. Eine Studie des Universitätsklinikums Jena wertete kürzlich Daten zu Geburten in Thüringen der letzten 10 Jahre aus. Und die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass durch Hitzewellen das Risiko einer Frühgeburt deutlich steigt.
Draußen steigen die Temperaturen, drinnen ist es angenehm kühl. Das Jenaer Geburtshaus achtet darauf, werdende Eltern von der Hitze abzuschirmen. Im Geburtszimmer will Helena bald ihr erstes Kind auf die Welt bringen. Der errechnete Termin ist Ende August. Das dritte Trimester liegt also mitten im Hochsommer. Mit Hebamme Sang spricht sie darüber, wie sie sich und ihr ungeborenes Kind bei der nächsten Hitzewelle schützen kann. Denn Kreislaufprobleme und Erschöpfung durch tropische Nächte können erhebliche Konsequenzen haben.
Das System von schwangeren Personen ist ja sowieso schon herausgefordert durch die Schwangerschaft. Und Hitze ist dann natürlich noch ein externer Faktor, der stressen kann und auch auf den Kreislauf von schwangeren Personen negativ sich auswirken kann. Und das ist auf jeden Fall nicht zuträglich. Deswegen kann auch unter anderem eine Frühgeburt ausgelöst werden. Die Kinder, die früh geboren sind, sind einfach unreif. Das heißt, sie bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit im Körper der Elternperson, um dann heranwachsen zu können und gewappnet zu sein für die Außenwelt. Und generell sind die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, ja schon sehr schützensbedürftig und Frühgeborene eben umso mehr.
Dass Umweltfaktoren wie extreme Hitze zu Schwangerschaftskomplikationen und eben auch mehr Frühgeburten führen, belegen zahlreiche internationale Studien. Professor Eckehard Schleusner hat mit einer Kollegin kürzlich Daten zu über 84.000 Geburten in Thüringen ausgewertet. Sie betrachteten die Temperaturen am Wohnort von Schwangeren und konnten zeigen, dass durch mehrere Tage mit über 30 Grad die Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt um bis zu 16% steigt.
Dabei haben wir in besonderer Weise gesehen, dass die besonders frühen Frühgeburten, also die, die 8 Wochen zu früh kommen und mehr, oder noch deutlicher die 12 Wochen und zu früh sind, also die im 6. Monat oder im 5. Monat geboren werden, dass diese besonders gefährdet sind. Da ist der Anstieg am größten.
Auch in der frühen Schwangerschaft kann Hitzestress schwerwiegende Folgen haben. Offenbar beeinflusst er die Bildung der Plazenta ungünstig, sodass Monate später durch Entzündungen, Hormonveränderungen oder eine Unterversorgung des Babys eine vorzeitige Geburt ausgelöst wird. Für Professor Schleusner ein weiterer Aspekt der gesundheitlichen Folgen der Erderwärmung.
Die Generation, die heute geboren wird, also im Jahr 2025, die werden am Ende dieses Jahrhunderts den Klimawandel in einer ganz anderen Stärke spüren, als wir das jetzt haben. Wir haben in Jena und in Deutschland eine Zunahme der mittleren Temperatur von 2,3 Grad gehabt in den letzten 10 Jahren. In den Zeiten, wo meine Enkel so alt werden werden wie ich, werden wir in Deutschland eine Zunahme von vielleicht 4 Grad haben. Und dann stellt sich die Belastung für alte Menschen, für Schwangere, für Kinder, für Diabetiker, aber auch für Vorerkrankte, Herz-Kreislauf-Erkrankte zum Beispiel, noch ganz anders.
Wie sich Schwangere bei Hitze schützen können, da sind Eckehard Schleusner und Zhang Dao einer Meinung. Direkte Sonne meiden, kühle Orte aufsuchen und vor allem viel trinken sind ihre Tipps, um gesund durch die Schwangerschaft zu kommen.
Liebe Zuschauer, und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück mit weiteren Beiträgen von Thüringen TV. Und im besten Fall bleiben Sie bitte dran.
Therme heißt Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment. Thank you.
to think, importance and relevance of knowledge.
Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dran geblieben sind. Herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Und wir machen gleich weiter mit Neuigkeiten aus Bad Berka. Die Stadtverwaltung lud am 30. Juli zur Eröffnung des neuen virtuellen Stadtrundgangs Stadtgeflüster vor das Zeughaus ein. Das Stadtgeflüster ist weit mehr als eine klassische Stadtführung. Es verbindet Geschichte mit modernen Medien. Und das schauen wir uns nun mal gemeinsam an, wie das genau funktioniert.
Das Stadtgeflüster ist ein innovatives Projekt, das Geschichte lebendig macht. Auf einem rund 3 Kilometer langen Rundweg können Besucherinnen und Besucher mit dem Smartphone historische Orte Bad Berkas neu entdecken. Über QR-Codes erhalten sie multimediale Einblicke in das Leben und Wirken bedeutender Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe, Gudrey, Brütt und Professor Dr. Tegtmeier. Neben den bekannten Namen bietet der Rundgang auch viele bislang wenig bekannte oder fast vergessene Anekdoten aus der Stadtgeschichte. Die Namensgebung ist angelehnt an das beliebte Parkgeflüster und verbindet Tradition mit moderner Technik. Stadtgeflüster macht die Vergangenheit sichtbar und hörbar direkt am Ort des Geschehens. Eine Einladung an Einheimische und Gäste gleichermaßen, Bad Berka aus einer neuen Perspektive zu erleben. Das Projekt wurde an die Kreativagentur Münchner Freigeist vergeben und die Kosten belaufen sich auf ca. 16.600 Euro. Die Kurstadt Bad Berka blickt auf eine reiche und facettenreiche Geschichte zurück, geprägt von bedeutenden Persönlichkeiten, bemerkenswerten Ereignissen und tiefgreifenden Entwicklungen. Mit dem Projekt Stadtgeflüster wird diese Geschichte nicht nur erzählt, sondern auch erlebbar gemacht, da wo sie sich tatsächlich zugetragen hat.
Ja, liebe Zuschauer, nun kommen wir zu erfreulich lustigen Neuigkeiten aus Jena. Pinguine, eine Mücke und ein Elefant sind die Protagonisten der Aufführung des diesjährigen Sommercamps von Zirkus Momolo. Während der Spaß und das Erlernen neuer Fähigkeiten den Hauptfokus des Camps bildeten, hat die dargestellte Geschichte aber auch eine pädagogische und sozialkritische Komponente.
Eins der beliebtesten Ferienangebote in Jena ist das Zirkuscamp von Zirkus Momolo. Seit Samstag zelten 20 Kinder, betreut von 7 Erwachsenen, auf dem Gelände des Zirkus.
Wir haben für die Sommercamp hatten wir unterschiedliche Zirkusdisziplinen geplant, aber gleichzeitig hatten wir einen Bühnenbild-Workshop und unterschiedliche Aktivitäten wie Nachtwanderung, in die Wasser gehen und Standard-Paddel zu machen im Fluss.
Durch verschiedene Workshop-Angebote konnten sich die Kinder neue Fähigkeiten aneignen und bestehende verbessern.
Ich habe viel gelernt wieder, wie letztes Jahr und so. Ich habe neue Tricks gelernt, am Tuch zum Beispiel, auch mit den Flysticks. Ich habe auch ein bisschen Diabolo gelernt.
Also ich habe 2-mal die Woche Training und da sammeln wir auch manchmal ein bisschen. Aber ich habe hier sehr viel gelernt. Also bin jetzt deutlich besser als vorher.
Neben dem Unterhaltungsaspekt hatten die Kinder auch die Möglichkeit, etwas über sich und die Grenzen anderer zu lernen.
Ja, Spaß ist die große Fokus. Aber gleichzeitig versuchen wir, dass wir mal mit unterschiedlicher Thematik uns auseinandersetzen. Zum Beispiel, wir hatten einen Workshop über Grenzen, über wie findet man sich Grenzen, körperliche Grenzen und auch mentale Grenzen in den Zirkus. Und dazu werde ich von einer Sozialarbeiter begleiten.
Zum Abschluss wird es eine Aufführung des während des Camps eingeübten Stückes geben. Die Geschichte dreht sich um einen Elefanten, eine Mücke und einen Schmetterling. Viele Leute verbinden Tiere mit dem Zirkus. Doch beim Zirkus Momolo wurde sich bewusst für deren artistische Verkörperung entschieden.
Ja, wir wollen am Ende, dass jeder merkt, dass es halt jede Tiere sollte frei werden. Und dass es nicht in einem Zirkus oder irgendwo gefangen wurde. Genau, das wollen wir ein bisschen mit den Kindern auch thematisieren und darüber so sprechen.
Der Zirkus Momolo bietet jedes Jahr 3 Ferienfreizeiten an. Jeweils im Frühling, Sommer und Herbst.
Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder mit einer Ausgabe von Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen ein ganz wunderbares Sommerwochenende schon mal und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.